Schönen guten Morgen. Ja, du hast schon gesagt, ich will was über den Glauben sagen. Wir haben jetzt auch zwei Lieder mit dem Thema Glauben auch gesungen vielleicht oder gehört zumindest. Es gibt ja Wörter, die gebraucht man und da muss man sich mal überlegen, was heißen die überhaupt? Und so ist es, dieses Wort Glaube ja auch. Es ist ein so wichtiges Wort, dass man eigentlich genau wissen müsste oder muss als Christ, was das eigentlich heißt, Glauben. Und so ist es, ich kann natürlich nur einen kleinen Aspekt jetzt heute bringen, was Glauben ist, aber ich habe mir gedacht, das ist eine wichtige Sache, darüber sich mal Gedanken zu machen und ich werde dann das nächste Mal auch weitermachen. Ich habe entgegen meiner Gewohnheit noch mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich weiß, dass der Hartmut, der fragt mich immer, ob ich die dann weiterklicken will, aber ich bin das mit der Technik ja nicht so. So, bitte ich dich einfach mal so ein Bild. Ihr kennt das vielleicht, ne? Ist bekannt? Was seht ihr denn? Alle und eine junge Frau, ja, genau. Seht ihr die alle? Ja, ne? Manchmal ist das so ein bisschen schwierig. Es gibt ja solche Bilder, wo man sich überlegt, ja, was ist das denn? Also es ist eine alte und eine junge Frau. Ja, eher so eine, ja, fast wie so eine Hexe aussehend, aber ja, gut. Eine alte und eine junge Frau. Es ist relativ einfach, dieses Bild. Kennt, denke ich, jeder so schon seit Kindertagen. Gut, machen wir mal das nächste. Erkennt er vielleicht auch, ne? Was? Bäume? Bäume und ein Gesicht, ja, genau. Das ist natürlich irgendwie so eine Montage, so, ne? Gehe ich mal von aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jemals so gesehen haben könnte. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Montage ist. Aber vielleicht, wenn ihr einen Spaziergang macht heute Nachmittag mit eurem Regenschirm durch den Wald. Vielleicht, also Claudia ist ja mal ganz viel unterwegs, das weiß ich, das sehe ich mal im Status. Vielleicht siehst du sowas ja mal. Ja? Und das ist ganz gut, wenn man da so ein Handy und gerade zuck, zuck und dann in den Status rein und man denkt, ja, was hat die denn da jetzt fotografiert? Ja, machen wir das nächste noch. Ja. Auch wieder so zwei Sachen zu sehen, ne? Kennt ihr vielleicht auch? Aber ihr seht es, ne? Ja, schütteln, schütteln. Ja, das ist gut. Das freut mich ja, dass es jetzt nicht alles sofort zu sehen ist. Ja, also ganz eindeutig so. Als erstes Mal sieht man so einen Elefant. Ja? Den sieht jeder, denke ich mal. Und dann, was sieht man noch?
Gesicht.
Ein Gesicht, genau. Wo ist denn das Gesicht? Im Ohr, genau, das große Ohr, das ist eigentlich ein Gesicht. Ja, also so ein nach unten geneigtes Gesicht. So. Das ist ja eine merkwürdige Sache, ne? Ohr. Ja, okay, ich weiß nicht, ob das nächste so klappt. An meinem Bildschirm, am Computer hat es geklappt, das zu sehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Man kann auch wieder zwei Sachen sehen. Ja, das sind einmal Dreiecke und Würfel, ganz genau. Man kann Dreiecke sehen und Würfel. Hängt so damit zusammen, wie das so gemalt ist oder so gemacht ist, ne? Ah, hier wird noch erklärt. Ja, es ist gut. Okay, ich habe noch ein letztes. Und wir können noch, da erklärt noch jemand. Soll ja jeder auch sehen, klar. So, ein letztes habe ich dann noch. Man macht sich dann so auf den Weg, eine lange Wanderung hat man gemacht, auf den Berg hoch. Und was sieht man?
Wieder drei Uhr.
Ja. Man kann also einen schönen Blick ins Land werfen und man kann ein großes Gesicht sehen oder den Kopf eines Riesen könnte man sehen. Ja, es ist so komisch, ne? Es gibt so Sachen, da schaut man hin und denkt, was ist das? Und die Frage für mich, warum sieht der eine das eine und der andere andere zuerst? Gerade beim ersten Bild ist das ja ganz klar, man kennt das ja auch. Wie kommt das, dass die Augen so unterschiedlich sind? Ne? Was ist nur los mit unseren Augen? Und wir können auf jeden Fall mit verschiedenen Blickwinkeln oder mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Dingen, die man sieht, auch hinters Licht geführt werden, weil man eben andere Dinge vielleicht auch nicht sieht. Je nachdem, wie der Blick ausfällt. Das sehen wir. Und das daraus entstehende Handeln ist in der Bibel, also das Sehen, etwas zu schauen und was daraus folgt, ist in der Bibel auch immer wieder ein Thema. Und das verquickt sich in unserer heutigen Geschichte mit dem Glauben. Und ich habe die Geschichte aus 4. Buch Mose, Kapitel 13, und die werde ich gleich vorlesen. Ich möchte aber vorher noch mal kurz beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir diese Predigt und diesen Gottesdienst noch mal hinlegen. Wir wollen dich bitten, dass du uns geöffnete Augen schenkst, dass wir etwas erkennen. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, was Glauben auch heißt und dass wir den Mut finden, dann auch Wege zu gehen, diesen Glauben dann auch so zu leben, wie du in dir gedacht hast. Wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ja, dazu gehen wir 4. Buch Mose, predigt man jetzt nicht so häufig drüber. Das ist etwa so 3500 Jahre vor unserer Zeit, so roundabout. Und das Volk Israel ist durch Mose aus dem Land Ägypten gerade rausgeführt worden, durch viele Irrungen und Wirrungen und durch dieses Schilfmeer und was weiß ich. Die haben die 10 Gebote bekommen, alles Mögliche. Die sind einige Tage, ein paar Wochen sind die unterwegs. Und dann kommen die unten in diesen Sinai so lang und gehen wieder hoch, strack aufs gelobte Land hinzu. Und dann stehen sie an der Grenze zum gelobten Land, an der Grenze zu dem verheißenden Land, an der Grenze zu dem Land, wie es heißt, wo Milch und Honig fließt. Da stehen sie und da setzt dann unsere Geschichte ein. Also sie sind erst ein paar Wochen aus Ägypten raus und stehen kurz davor, ins Land einzukehren. Und ich lese das vor nach der guten Nachricht. Ich denke, die ist einfacher zu verstehen. Genau, hier habe ich noch die Verse, wenn einer in der Bibel mit, in seiner Übersetzung mit nachschlagen möchte. Ich lese vor und hier, der Hartmut zeigt das dann auch gleich an. Der Herr sagte zu Mose, sende Leute aus, damit sie in das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Mose folgte dem Befehl des Herrn. Er wählte 12 Männer aus, lauter Sippenälteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Land Kanaan ist ein anderer Begriff, deswegen, weil damals das Volk der Kanaaniter, so hießen die, dort gewohnt haben. So, jetzt lasse ich ein paar Verse aus. Jetzt werden nochmal die Namen in diesen Versen, könnt ihr zu Hause nachlesen, da werden die Namen genannt von diesen Leuten, von diesen 12 Personen, 7 Ältesten, die ausgewählt worden sind. Dann kriegen sie einen Auftrag, was sie alles machen sollen, wo sie hingehen sollen. Und ja, dann ziehen sie los und dann kommen sie wieder Und als sie dann wiederkommen, das davon geht dann ab Vers 25 weiter. Und das lese ich dann. Nach 40 Tagen hatten die 12 Männer ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der gesamten Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Sie berichteten Mose: Wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh, hier sind seine Früchte. Aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch mit den Anak-Söhne gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hittiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Das Volk war aufgebracht gegen Mose, aber Kaleb beruhigte die Leute und rief: Wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Doch die anderen Kundschafter sagten: Wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben, es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor und genauso winzig müssen wir ihnen vorgekommen sein. Soweit, dann hört das Kapitel auf und dann ist auch unser Text für heute erstmal zu Ende. Du kannst das nächste Bild schon dran machen, das bleibt dann die ganze Zeit dran. Kann man sich dran erfreuen oder träumen oder wie auch immer, sich überlegen, was das für Trauben gewesen sind, die dann da so geholt wurden. Bei meiner Vorbereitung bin ich da darauf gestoßen, ja, es gibt zwei Begebenheiten, wo das beschrieben wird. Einmal im 5. Buch Mose Kapitel 1 und einmal hier im 4. Buch Mose Kapitel 13. Im 5. Buch Mose steht es ein bisschen anders drin als im 4. Buch Mose. Und also diesen Wunsch, um das übereinander zu bringen, dann höre ich mit dieser Theologie auch auf, dann geht es ganz normal für uns weiter, nur damit man das übereinander bringt, wenn er zu Hause darüber stolpert. Wahrscheinlich wird das so gewesen sein, dass das Volk so diesen Wunsch gehabt hat: Wir wollen das Land mal anschauen. Mose hat das gehört, hat gesagt: Okay, bringt das Gott. Und Gott sagt: Ja, das ist eine gute Idee, mach das, Mose. Und dann gibt er ihm die Anweisungen, diese 12 aus jedem Stamm des Volkes Israel, einen Sippenältesten zu holen, gibt er noch den Auftrag, was sie alles tun sollen, wo sie überall hingehen sollen in das Land und was sie alles mitbringen sollen. Eben verschiedene Früchte, wie ihr das dann hier an diesem ganz bekannten Bild dann auch seht. Soweit. Das Volk Israel steht also an der Grenze zum verheißenen Land. Ich habe gesagt, es ist so eine Geschichte, die vor etwa 3500 Jahren passiert. Und vielleicht ist es nochmal wichtig, und nicht nur vielleicht, ich glaube, es ist wichtig, nochmal ein paar hundert Jahre zurückzugehen, weiter zurückzugehen, um unsere Geschichte auch zu verstehen. Und zwar müssen wir so weit zurückgehen, bis erste Buch Mose, also Buch Genesis, Kapitel 12. Da ist in dem heutigen Irak, ihr kennt die Karte wahrscheinlich, habt ihr so vor Augen, ist ja oft genug durchs Fernsehen gegangen, wo Irak ist und wo Iran und so. Irak am Persischen, ja, in der Nähe des Persischen Golfes war eine kleine Stadt, die hieß Ur. U-R. Und in dieser Stadt wohnte ein Mann, der hieß Abram. Und eines Tages redet Gott zu ihm und sagt: Du Abram, geh und verlass alles, was du hast und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde, das ich dir geben werde. Alles verlassen, alles aufgeben, die Stadt, die Kultur aufgeben, die Heimat aufgeben, Familie, Verwandtschaft aufgeben, Freunde aufgeben, alles aufgeben, auf ein Wort hin, dass Gott gesagt hat, du, Abraham, geh aus deiner Heimat, verlass alles, zieh dahin, wo ich es dir zeigen werde. Dieser Abraham hieß dann später Abraham. Und Abraham ist der Vater Israels und der Vater des Glaubens. Und hier, wenn man sagt, Abraham ist der Vater des Glaubens, dann fängt das hier schon an. Was macht er denn? Er hört ein Wort Gottes und er sagt, jo, okay, das machen wir. Jo. Jo, auch wenn es verrückt ist, ich mache es. Es ist nicht nur verrückt, es ist völlig unvernünftig, das weiß ich. Es ist sehr unvernünftig, was ich jetzt tue, alles zu verlassen auf so ein Wort, denn ich kann mich ja geirrt haben. Ich kann ja die Stimme falsch gehört haben, völlig irrsinnig, aber ich glaube. Aber ich glaube diesem Gott, der macht sich auf den Weg. Und er macht sich auf den Weg, ohne zu wissen, wohin es denn wirklich geht. An Gott glauben heißt Gott gehorsam sein. Glaube ist nicht nur eine Sache, die irgendwo in Gehirnbindungen passiert. Glaube ist eine Sache, die in die Tat geht. Glaube ist etwas, deswegen sagt man auch Glaubensgehorsam. Ich weiß, Gehorsam hört man heute nicht gerne. Mir fiel aber kein besseres Wort ein. Glaubensgehorsam ist es letztendlich auch gehorsam, Gott gegenüber zu sein. Ich habe mir überlegt, wie werden denn so die Nachbarn das Ganze so begleitet haben. Ach, der Abraham, macht er sich auf, packt alles. Haus wird verkauft, okay. Hey Abraham, Abraham, so hier ist er ja noch. Hey Abraham, wo geht's hin? Zum Persischen Golf wahrscheinlich, ne? Da, wo es schön ist, schön ans Meer, ein Grundstück am Meer holst, hast du dir gekauft, ne? Nee. Nicht? Ja. Ja, wie können wir dich denn erreichen? Also, wenn jetzt nochmal eine Post kommt, so von Amazon oder so, kommt nochmal ein Paket, wo sollen wir es denn hinschicken? Ja, weiß ich nicht. Ja, wie, weiß ich nicht. Du musst doch wissen, wo es hingeht. Du packst doch alles und verkaufst alles. Ja, ich weiß, dass es weggeht, aber nicht in die Richtung Persischer Golf, sondern in die Richtung Wüste. Du willst ja aus der schönen Stadt Ur abhauen in die Wüste? Ja, ich warte einfach darauf, dass Gott dann sagt, wo es dann weitergeht. Nach Norden, nach Süden, Osten, Westen, ich weiß es nicht. Ich gehe stückchenweise. Und Gott zeigt mir immer wieder ein wenig weiter. Das hört sich alles so schön an, ne? Aber seien wir doch mal ganz, ganz ehrlich. Ist das nicht völlig durchgeknallt? Ist das nicht völlig verrückt, was dieser Abraham da macht? Und wir würden, wenn das heute einer machen würde so, wir würden den für verrückt erklären. Aber es ist nicht verrückt. Auf Gott hören ist nicht verrückt. Ja, es verrückt etwas, genau. Denn es rückt Werte in eine andere Richtung. Es rückt Ziele, die man für sein Leben hat, in eine andere Richtung. Es rückt vieles im Leben in eine ganz andere Richtung. Deswegen ist es im wahrsten Sinne des Wortes verrückt, an Gott zu glauben. Ja, denn es verrückt etwas. Man dreht sich um 180 Grad manchmal, und geht in eine ganz andere Richtung. Ob einem das passt, ob man das gut findet erstmal oder nicht. Ich denke, Abraham, dem war das erstmal ein bisschen komisch. Vermutlich. Absolut verrückt, töricht, unvernünftig, leichtsinnig. Auf ein Wort hin ging Abraham los. Ihm war der Glaube wichtiger als alle scheinbare Vernunft. Der Glaube lässt alles fahren, lässt alles dahinten, um letztendlich alles zu gewinnen. Glaube, ist das nicht ein bisschen, ist das nicht extrem? Mir fiel ein Lied ein, das möchte ich euch nicht vorsingen. Mir fiel das erst gestern Nacht ein, sonst hätte ich das vielleicht in Hartmut schon geschickt. Aber ich habe es nochmal aufgeschrieben und ich lese euch das einfach vor. Vielleicht kennt das der eine oder andere, es kommt so entstanden so aus meiner Jugendzeit. So, ne? Manfred Siebald. Ich lasse ein paar Mal den Refrain weg. Ja, weißt du, sagte er, das ist ja alles schön und gut. Man hat ja nichts dagegen, wenn einer Gutes tut. Und Glauben ist ja auch nicht schlecht, schon wegen der Moral, dass alles seine Ordnung hat. Doch bleib nur hübsch normal. Denn allzu viel ist ungesund, so sagte er sehr weise, und dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte, was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles gab. Und weißt du, sagte er, das gibt sich alles mit der Zeit. Komm erst mal in mein Alter, dann bist du auch so weit. Da reißt man keinen Baum mehr aus, ist nicht mehr so extrem, wird auch zum vielen Singen und Beten zu bequem. Er sprach von Fanatismus, von Bigotterie, von drohenden Neurosen und wusste doch nicht, wie mein Leben erst in Ordnung kam, als ich mich Gott verschrieb, als ich auf seine Liebe nicht ohne Antwort blieb. Es wurde spät, ich musste gehen, ich gab ihm noch die Hand und sagte ihm, wie gut ich ihn und seinen Rat verstand. Und trotzdem sei es so, dass es bei Gott nichts Halbes gibt, dass man ihn, wie sein Wort es sagt, ganz oder gar nicht liebt. Denn Gottes Liebe ist so groß, so ewig und bedingungslos, dass der, den sie erfasst, nicht anders kann, als alles diesem Herrn zu geben, Geld und Ehre, Zeit und Leben, und zu bitten, Herr, fang mit mir an. Soweit das Lied. Ich denke, der ein oder andere kennt es vielleicht. Ich habe es letzte Nacht noch einmal versucht, auf der Gitarre zu spielen. Ja, das hat mich begleitet in meiner Jugend auch. 12 Männer wurden ausgesandt ins verheißene Land. Warum? Was sollten sie tun? Sollten sie schauen, ob es möglich wäre, das Land zu erobern? Das Land einzunehmen? Ist das der Grund? Ist das der Hintergrund, die Intention dahinter? Kann nicht sein. Völlig unmöglich. Ich habe ja extra uns hier mit in die Abraham-Geschichte reingenommen. Gott hat Abraham und seine Nachfahren das Land, das verheißene Land, verheißen, gelobte Land, das Land, in dem Milch und Honig fließt, versprochen zum Eigentum. Ist es von Gott gesagt? Es ist euers. Ich bin bei euch. Nehmt es einfach im Besitz, fertig. Punkt, aus. Es ist nicht der Grund, warum ich 12 Männer losschicke zu schauen, um zu gucken, ob ihr das denn schaffen könnt. Nein, ihr sollt euch das Land anschauen. Ihr sollt schauen, wie es da so ist. Ihr sollt schauen, wie schön es da so ist. Ihr sollt die Wunder Gottes schauen. Ihr sollt schauen, was für große Früchte denn da so alles wachsen. Was für ein gelobtes, herrliches Land das ist. Und in der Bibel steht tatsächlich, dass sie dann ausgezogen sind und sie haben dann in einem Tal, das wird dann später das Traubental genannt, haben sie sich eine Traube mitgenommen und die hingen sie, so steht es wörtlich da, an eine Stange und sie haben sie getragen. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben, irgendwie so kommt einem das so vor. Und haben noch andere Früchte mitgenommen, Oliven und so weiter. Sollten gucken, wo wachsen die guten Olivenbäume. Sollten das dem Volk sagen. Schöne Feigen, die da wachsen. Das Land ist gesegnet, denn Gott hat es auserwählt. Das ist der eigentliche Grund. Das ist auch der einzige Grund, dass sie erkennen, welche Gabe Gottes ihnen geben wird. Und sie berichten dann, als sie wiederkommen. Alles, was sie getan hatten. Sie haben gesagt, wo sie überall lang gegangen sind. Ja, sie zeigten Mose dem Volk die mitgebrachten Früchte, waren begeistert von dem Land. Aber, heißt es dann in dem Bibeltext, aber die Leute, die dort wohnen, dieses kleine Wort aber, es ist ja alles wunderschön, aber mit Gott zu leben ist etwas Tolles, aber wir kennen dieses Aber des Unglaubens, das dann immer wieder kommt. Die Leute, die dort wohnen, sind so stark und die Städte sind alle befestigt, stark befestigt. Man weiß das, man kann die auch heute noch zum Teil ausgraben, so alte Befestigungsmauern, und die sind wirklich sehr, 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 sehr dick gewesen. Dieses Aber ist der ganze Haken an der Sache. Die Abersager merken nichts von der Anmaßung, die eigentlich in ihren Worten drinne steckt. Aber, unsere Vernunft sagt uns etwas anderes. Denn die Menschen sind alle ziemlich groß, die da wohnen. Die Städte sind alle dick und gut befestigt. Unsere Vernunft sagt uns, geht nicht. Gottes Wort bewahrheitet sich, aber sachlich betrachtet, nach unseren Beobachten, nach reiflichen Überlegungen, außerdem sollten wir nach dem, was wir gesehen haben, auch nicht zu schwärmerisch werden. Was, vielleicht auch wenn wir Gottes Wort falsch interpretieren, denn wir haben ja etwas gesehen, und was ich mit eigenen Augen gesehen habe, ist das wirklich Gottes Wille, sein Wort? Da springt dann doch schier so diese Aussage, sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte Gott gesagt haben, das Land ist euer Land? Springt mir sofort in die Augen, das ist, sollte Gott gesagt haben? Kennen das von der Schlange im Garten Eden? Sollte Gott gesagt haben, ist das wirklich? Aber? Ist wirklich so? Ja? Sollte Gott gesagt haben? Ist das nicht irgendwie anders zu verstehen, was Gott da gesagt hat? Ist es nicht vielleicht irgendwo zu interpretieren, vielleicht auch zeitgeschichtlich zu interpretieren, was Gott gesagt hat? Unser Verstand und unsere Kultur sagt ja etwas ganz, ganz anderes. Sollte Gott das wirklich so gesagt haben? Sollte das Gottes Wille sein? Es sind, nach unserem Text, den ich gerade gelesen habe, ist ja eigentlich nur einer. Später im Kapitel 14 kommt noch der zweite dazu, der eine andere Meinung hat. Es sind 10, die ganz vernünftig argumentieren und sagen, also nach unserem Dafürhalten kann das so nicht sein. Wir werden das nicht schaffen. Was sind wir denn für ein Volk? Wir kommen doch gerade aus Ägypten, wir waren Sklaven. Wir waren keine Krieger. Überhaupt nicht. Im Bauernkrieg hatten die Bauern auch keine Chance gegen eine ganze Armee. Ja, so vor 500 Jahren, ne? Was haben die Israeliten mitgebracht? Ich habe da so ein altes Beil, aber ein scharfes Schwert. Stumpf. Sklaven. Keine Kriegsleute, keine Ritter, keine Streitwagen, nix. Nach vernünftigen Maßstäben völlig undenkbar. Völlig undenkbar, dass dieses Volk das einnimmt. Städte stark befestigt, unüberwindlich. Von Jericho wissen das vielleicht manche, weiß man, es gibt auch andere Städte, die ausgegraben worden sind. Meterdicke, mehrere Meter dicke, zum Teil 6-7 Meter dicke Mauern, dicke Mauern. Hohe Mauern. Wie sollen da so ein paar entlaufene Sklaven diese Stadt einnehmen, Jericho? Wie soll das gehen? Normal geht das nicht. Und es geht auch nicht. Wird der eine und andere sagen, es ging ja doch. Ja, es ging. Später dann. Viele Jahrzehnte später, als sie dann mit Josua durch das Land gegangen sind und das eingenommen haben, ja, dann standen sie vor diesen meterdicken Mauern. Und dann wurde angestimmt. Christoph, die Posaunen. Ich sage immer in D-Moll. Demoliert. Ja. Es wird demoliert durch diesen Posaunenschlag. Ja, ein Wunder. Man kann nur auf ein Wunder, auf Gott vertrauen. Es wird schon gehen. Auch wenn es der Vernunft völlig widerspricht. 10 Leute haben gesagt, das schaffen wir nicht, geht nicht. Diese 10, die hätten auch im 18. Jahrhundert leben können, als die Aufklärung entstanden ist. Denn in der Aufklärung wurde ja gesagt, alles nur die Vernunft zählt. Alles ist der Vernunft unterzuordnen. Was nicht vernünftig ist, kann nicht sein. Das schieben wir vielleicht noch, was man nicht erklären kann. Das kann man vielleicht noch so in den Bereich des Glaubens reinschieben. Aber alles, was erklärbar ist, das muss der Vernunft untergeordnet werden. Eigentlich genauso denken diese 10, die gesagt haben, nee, schaffen wir nicht. Weiß nicht, habt ihr das noch so im Ohr, wie das geklungen hat? Wir haben das Land durchzogen, das in uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. So, und jetzt kommt es. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Hier sind seine Früchte. Gut. Und dann, aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und die Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir noch den Anak-Söhne gesehen und im Süden wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter, Amoriter und den Jordan-Ebene die Kanaaniter. Habt ihr das, diesen Klang? Man muss es einfach mal sich so laut vorlesen. Es ist überhaupt gut, so einen Bibeltext sich laut zu lesen. Da kommt einem das noch viel, viel mehr. Es ist alles so, es ist ein gutes Land, toll. Aber, und dann fängt die Maschine an zu rotieren. Die Dampflok fängt an, hier Fahrt aufzunehmen. Und die erzählen, und ja, und das noch, und das, und da noch, und die Jebusiter, und Kanaan, und Hittiter, und was weiß ich was, und da und dort, und hier wird etwas zwar richtig erklärt, aber es wird so irgendwie in eine falsche Gewichtung gebracht. Auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch sachlich geblieben sind. Und das, was sie gesehen haben, das haben sie gesagt. Auch wenn die Gewichtung eigentlich falsch war. Sie hätten eigentlich viel mehr von diesem wunderbaren Land erzählen sollen. Wo gibt es solche Trauben? Wo gibt es das? Nirgends. Im gelobten Land. Von den Wundern Gottes hätten sie erzählen sollen. Der Unglaube weiß ganz genau Bescheid, wo wer wohnt und wie stark wer ist. Der Unglaube weiß ganz genau Bescheid. Kaleb heißt es dann, er kann sie nochmal beruhigen. Er lenkt den Blick auf Gott und sagt, aber Gott ist dabei, wir können das schaffen. Der sagt, ich bin der ich bin, ich werde mit euch sein, ich bin bei euch, so wie ich bei euch sein werde. Derjenige, der uns durchs Schilfmeer geführt hat, derjenige, der durch das Wasser aus dem Felsen hat strömen lassen, derjenige, der hat Manna vom Himmel regnen lassen, derjenige, der die Wachteln geschickt hat, alles Wunder. Derjenige, der ist doch bei uns. Wir schaffen das. Und das Volk, es beruhigt sich irgendwie ein wenig. Er lenkt den Blick nochmal auf die Verheißung, die schon Abraham gegeben worden ist. Es ist doch unser Land. Die Verheißung Gottes bleibt bestehen. Ich habe mich gefragt, was gibt überhaupt beständig in dieser Welt? Gar nichts. In 5 Jahren wird wahrscheinlich hier dieses Mikrofon wieder ausgetauscht werden müssen. In 10 Jahren werden wir vielleicht hier diese Kanzel austauschen oder in 20 Jahren die Stühle, in 30 Jahren das Auto Naja, nicht so lange hält das meistens nicht. Aber alles wird irgendwann ausgetauscht. Auch das Haus, in dem ihr wohnt. Es wird irgendwann mal zerfallen oder dann entspricht es nicht mehr den Normen. Es wird alles ausgetauscht, alles. Aber was bleibt? Jesus sagt das. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist Matthäus 24. Himmel und Erde werden vergehen. Alles wird vergehen. Alles, was ihr seht. Alle Gedanken werden vergehen. Alle politischen Systeme werden vergehen. Alle philosophischen Konstrukte. Alles wird vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Es ist nicht umsonst, dass wir als gläubige Christen das Wort Gottes, wie wir sagen, weil hier so viel drin steht, so hochhalten. Und sagen, na, das bleibt bestehen. Darauf soll unser Glaube gegründet sein. Darauf soll unser Leben gegründet sein. Nur auf nichts anderes. Nicht auf irgendeine Philosophie, nicht auf auf einen Zeitgeist, nicht auf irgendeine kulturelle Linie, die wir gerade gehen. Nein, wir wollen unser Leben leben anhand dessen, was hier drin steht, was Gott gesagt hat, was Jesus Christus gesagt hat. Auf sein Wort wollen wir bauen. Denn das, es wird bestehen bleiben. Kaleb konnte das Volk beruhigen. Dann passiert etwas, ich habe es ja vorgelesen, dann ziehen sie auf einmal einen ganz fürchterlichen Pfeil nach hervor und schießen diesen Pfeil zweifach ab. Zweifach wird dieser Pfeil abgeschossen. In der Elberfelder Übersetzung heißt es dann, und sie brachten unter die Söhne Israel ein böses Gerücht. Aha, ein Gerücht. So etwas, was man nicht so wirklich nachprüfen kann. So etwas, was man mal so einstreut. Ein Gerücht, es wird so gestreut und es verbreitet sich wie so ein Krebsgeschwür. Was für ein Gerücht ist das? Über das Land, auf dem sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Das heißt so viel, wahrscheinlich, wie wenn man da wohnt, wird man von dem Land gefressen, entweder weil es so viel Arbeit macht oder weil es ständig Begehrlichkeiten von außerhalb kommen. Später wird das dann in der Richterzeit ganz deutlich, wie die Philister immer wieder gekommen sind. Dann hier Gideon und so, nicht Gideon auch und Simson und die haben immer wieder gegen die gekämpft, weil immer wieder Begehrlichkeiten waren. Es frisst einen auf. Aber es ist ja dieses Gerücht. Gerüchte sind ja, es ist irgendwo ist was Wahres dran, aber es sind doch irgendwo nur so Halbwahrheiten. Es ist nicht nachprüfbar. Ist es jetzt wirklich so? Ist es jetzt nicht so? Das sind so Gerüchte, ne? Und die so gestreut werden können. Gerüchte. Ja. Und dann, diese zehn streuen dieses Gerücht. Und als zweites, was sie machen, sie übertreiben ganz fürchterlich. Und die Menschen sind alle Männer sind riesengroß. Sind alles Riesen. Naja, bitte, also, da wird doch der normale Menschenverstand wird sagen, also, naja, es gibt große Menschen, Nils, Thorsten, es gibt große Menschen, vielleicht auch noch größere Menschen, ja, sie gibt es mal, aber in der Regel sind die doch alle so in etwa gleich groß. Und sie übertreiben dann und sagen, wir waren für die wie eine kleine Heuschrecke. Und wir kamen uns auch so vor wie eine Heuschrecke vor denen. Und völlig übertrieben. Das ist eine ganz hintertriebene Art und Weise, die jetzt hier anwenden. Was ist das Ziel des Ganzen? Sie wollen wieder dieses Unbehagen schaffen. Die wollen dann nämlich nicht rein in das Land, sie wollen einfach Angst schüren. Die Angst muss wieder groß werden. Und da wird halt Gerüchte gestreut, Unwahrheiten, Halbwahrheiten werden weitergegeben. Es werden Dinge einfach nur übertrieben. Und wenn man einmal so ein bisschen Feuer gefangen hat dafür und einmal so in dieser Spirale der Angst drinne ist, dann übernimmt man gerne alles Weitere, was einen Angst macht. Angst ist ja wirklich ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Das Volk Israel hatte Gott mehrfach erlebt. Ich habe es ja gerade eben schon mal gesagt. Sie haben Wunder erlebt, alles Mögliche, aber es hat sie nicht verändert. Sie haben Gott letztendlich nicht vertraut. Wer Angst hat, der macht keine normalen, rationalen Entscheidungen mehr. Es sind oft übereilte Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, die getroffen werden, irrationale Wege, die gegangen werden. Wer Angst hat, wird nicht vom Verstand oder schon gar nicht vom Vertrauen auf Gott gelenkt und geführt. Und aus diesem Grund, weil eben die Angst das Gegenteil vom Glauben, vom Vertrauen ist, möchte Gott auch nicht, dass wir ängstlich sind. Es gibt so viele Stellen in der Bibel, wo es heißt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Da kommen die Engel auf den Felde, als Jesus geboren wird. Ihr kennt es aus Weihnachtsgeschichte. Was sagen die Engel? Da kommt ein helles Licht. Und klar, die Leute haben, die Hirten haben Angst. Was sagen sie? Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Und Jesus, er ist auferstanden und er zeigt sich seine, er ist gekreuzigt worden, er ist gestorben, er ist ins Grab gelegt worden. Er ist auferstanden, das wussten die nur noch nicht, die Jünger. Und dann kommt er zu denen und die erschrecken sich. Was sagt er? Fürchtet euch nicht. Immer wieder, fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Wenn ihr Angst habt, dann werdet ihr nicht glauben können. Wenn ihr Angst habt, da werdet ihr nicht rational sein können. Da wird euer normaler Menschenverstand ganz ausgeschaltet sein. Ihr könnt mich anfassen. Thomas, fass mich an. Angst ist immer was ganz, ganz, ganz Schlimmes. Gott sagt es ganz häufig. Ich habe es irgendwo mal nachgeschaut. Ich glaube, ein paar 70 Mal steht das in der Bibel drin. Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Zeit ist um. Nur noch einen ganz kurzen Punkt noch, den man einfach sagen muss. Und dann höre ich auch auf. 10 sagen ne. 2 sagen jo, mit Gottes Hilfe. 10-2. Ich frage mich immer, wir leben in der Demokratie und finden die richtig und gut. Und ich denke auch, dass es gut ist. Aber, wenn es demokratisch damals abgestimmt worden wäre, wie machen wir das denn? 10-2. Es wurde dann ja auch so gemacht. Und es war der falsche Weg. Kommen da noch drauf. Das war der Weg, der sie letztendlich 40 Jahre in die Wüste gebracht hat. Die Mehrheit ist nicht unbedingt auf der richtigen Seite. Wie sagt man so schön? Auch so viele Fliegen, die können sich nicht irren. Doch, sie können sich irren, wenn sie auf den Kuhfladen fliegen. Die Mehrheit ist nicht immer auf dem richtigen Weg. Wann ist man auf dem richtigen Weg? Ich habe es vorhin gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Lass uns einfach hier dieses Fundament einfach behalten. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Amen.